Radio SRF.
Die Schweiz hat ihn beschlossen, den Atomausstieg. Wie steht sie damit in der Welt da? Darüber spricht heute in Bern der Generalsekretär des Weltenergierats, Christoph Frey. Der Schweizer ist der jüngste Generalsekretär, den der altehrwürdige Rat mit Sitz in London je hatte. Susanne Brunner hat Christoph Frey heute am Schweizerischen Stromkongress getroffen.
Das Tagesgespräch.
Wir sind am Kursaal zu Bern. Da hat es Verwaltungsräte, Chef von Energiefirmen, da hat es Leute aus der Wirtschaft, aus der Stromwirtschaft, es hat aber auch Organisationen und diverse andere Interessierte. Christoph Frey, was machen eigentlich Sie da?
Der Weltenergierat hat auch eine Schweizer Präsenz. Wir haben einen schweizerischen Energierat, der Mitglied ist bei uns. Und ich vertrete den Weltenergierat also in dem Anlass jetzt, wo natürlich ein Thema angeht, das für den Weltenergierat zentral ist. Der Umbruch, Transformation im Energiebereich.
Sie sagen, der Weltenergierat, das ist der World Energy Council, ist 90 Jahre alt, mit Sitz in London. Jetzt, wenn man so 90 gehört, dann denkt man, haben jetzt London schon damals über Energieprobleme geredet, dass man den gerade gegründet hat?
In der Tat, es ist wirklich erstaunlich zu sehen, dass in 1923 in einem Umfeld nach dem Ersten Weltkrieg das Thema Energie Länder zusammengebracht hat und gesagt haben, das Thema Energie ist grösser als ein einzelnes Land wirklich kann damit umgehen. Und das hat dann in einer Zeit, in der es noch keine UN gegeben hat, hat das zur Bildung vom Weltenergierat geführt. Vielleicht als Anekdote, um zu zeigen, dass historische Energie ein Thema war. Der Lenin hat dort Kommunismus definiert als Soviet Power und Electricity for All, also Strom für alle. Und das zeigt, dass Strom schon dort, und wir sind am Anfang auf Strom fokussiert gewesen, also Strom ist schon in dieser Zeit gesehen worden als ganz ein wichtiger Teil von der Entwicklung und von Grundbedürfnisdeckung.
Und eben, wir diskutieren immer noch über Grundbedürfnisse, wir diskutieren immer noch über Versorgung. Wenn man so anschaut, unter anderem ist der Energierat von Energiefirmen finanziert. Jetzt, Herr Frey, dürfen Sie sagen, zum Beispiel, Kohle finde ich dreckig oder der Atomausstieg ist super?
Also Neutralität ist für uns ein ganz wichtiges Anliegen. Also wir wollen können der neutrale Berater sein für Regierungen, Firmen weltweit. Wir sind in 93 Ländern, haben 3000 Organisationen, Regierungen, Firmen eben und Wissenschaft, also unsere Mitglieder. Und ich glaube, man ist nie ganz unabhängig. Was heisst das? Ich werde nicht zahlt von jemandem, aber man ist dann neutralst möglichst, wenn man von ganz vielen abhängt, zu einem kleinen Teil. Und ich glaube, das schaffen wir besser als irgendeine andere Organisation, tatsächlich, dass wir so viele Mitglieder haben aus allen Teilen von Energie, also sowohl das Atom, die Erneuerbaren, die Kohle, das Öl, das Smart Grid, also Regierungen, Privatsektor, Entwicklungsländer, reiche Länder, Produzenten, alles zusammen, alle zahlen Beiträge bei uns. Und das macht, dass wir eigentlich das Gesamtbild vertreten und nie ein Einzelinteresse. Und das macht uns neutral möglich.
Also das heisst, Sie können kritische Töne äußern. Zum Beispiel, wenn Sie finden, also da wird jetzt zu viel Kohle gebraucht, das ist schlecht für das Klima, dann können Sie das sagen?
Also wir sagen, wir haben zum Beispiel nach Fukushima haben wir gesagt, dass die globale Governance schwach ist. Und wir haben das am Beispiel belegt, wo die IAEA ja das Doppelmandat hat, wo sagt, einerseits Förderung, die Atomenergiebehörde, wo einerseits sagt, also der Auftrag hat, die friedliche Förderung, also die Förderung vom Atom für friedliche Benutzung, ist das eine Mandat. Und auf der anderen Seite muss es der Wachhund sein im Sicherheitsbereich. Und das erste Mandat hat zur Folge, dass es bringing all the good news, also bringen alle guten Nachrichten. Das zweite Mandat ist eigentlich das Gegenteil, bringen alle schlechten Nachrichten. Das ist natürlich ein Interessenskonflikt, wo es genau das zweite Mandat, das so wichtig ist, die Sicherheit, untermint. Und das haben wir festgestellt und insofern sind wir durchaus kritisch in gewissen Bereichen.
Herr Frey, Sie haben Ethik studiert, auch im Zusammenhang mit Energie, heisst das?
Absolut. Ich bin ursprünglich Ingenieur, habe Wirtschaft und dann Ethik studiert. Und ich glaube, es geht immer, was ist die richtige Frage? Es geht immer darum, was ist überhaupt eine gute Frage? Oder? Und das ist natürlich, die Ethik hat da Instrumente, um einem helfen, Fragen vielleicht besser zu stellen. Und ich glaube, im Verlauf meiner ganzen Karriere, also bis jetzt, ist es eigentlich immer um die Verbesserung von einer Fragestellung gegangen.
Und das heisst in diesem Bereich? Also ich habe nur gesehen, Sie haben sich offenbar mit der Rechtfertigung vom Energieverbrauch beschäftigt. Also wie tun wir rechtfertigen, dass wir Energie verbrauchen und wie? Also das wäre so eine Frage.
Also ich glaube, die wichtige Frage ist eigentlich, es geht immer schlussendlich um die Wohlfahrt. Schlussendlich geht es um, wie gut soll es und darf es und kann es uns gehen. Und dann ist die Energie ist ein untergeordnetes Thema dem gegenüber. Und die Frage ist immer, wie gehen wir denn mit den Ressourcen und was sind die wirklichen Ressourcen, die knapp sind? Ist es Boden? Ist es Klima? Ist es Wasser? Und wie tun wir eine Energieversorgung gestalten in einem weiteren Umfeld von knappen Ressourcen, so dass es schlussendlich die Wohlfahrt als Gesamt fördert?
Also wenn ich jetzt wieder in Anlehnung von Lenin vielleicht würde sagen, also wäre so Ihre Haltung ein klein Strom für alle, weil es gibt immer noch über 1 Milliarde Menschen, die gar keinen Strom haben. Strom für alle, aber vielleicht nicht zu viel, sodass es für alle hat. Oder wie würde man dann
also wir haben ein ganz klares Votum vom Weltenergierat, das sagt, eigentlich, wir schauen jetzt Energiepolitik als ein Trilemma an. Und ein Trilemma, wo ein Gleichgewicht sucht zwischen den sozialen Anliegen, also Zahlbarkeit von Strom und überhaupt Zugang zu Strom, den Umweltanliegen, sei das CO2 oder lokale Verschmutzung und natürlich die Energiesicherheit. Die Energiesicherheit, die Tatsache, dass ich Vertrauen darauf habe, dass, sei das als Firmen oder als Privaten, dass der Strom einfach kommt oder andere Energieformen einfach kommen. Die drei, das ist ein Trilemma. Warum ein Trilemma? Weil die einzelnen Interessen sind manchmal sich gegenseitig vielleicht ein bisschen kompromittierend. Das nicht zwungenermassen, aber es ist ein Trilemma. Und so wie wir unseren Auftrag sehen, ist eigentlich, Regierungen und Privatsektoren zu Lösungen zu verhelfen, das Trilemma eigentlich so gut wie möglich zu lösen.
Sie sind der jüngste Generalsekretär, der den Weltenergierat hatte. Sie sind auch der erste Schweizer. Und irgendwann, ich glaube, schon als Kind haben Sie sich für Energieprobleme interessiert. Was denn?
Also, ich glaube, ich bin in einer Gemeinde aufgewachsen, wo Abfallgebühren schon vor, ich muss jetzt gerade überlegen, es sind 30 Jahre, schon, so 40 Jahre alt sind. Ich habe Tour de Sol dürfen miterleben, wo ich nicht verstanden habe, um was es geht und einfach gestaunt habe, dass die Autos ohne Benzin fahren. Und ich glaube, auch meine Mutter hat mir immer Vögel erklärt und Sachen erklärt in der Natur, die mir dazu verholfen haben, einfach Fragestellungen, ja, wie kann man mit dem besten umgehen. Und die Energie ist wahnsinnig spannend, weil sie wirklich alle Lebensbereiche beeinflusst. Die Energie hat ein Dreckungsgesicht. Fast zwungenermassen. Also es hat wenn man von Umweltverschmutzung redet, ist vieles hat mit der Energie zu tun. Die Energie prägt soziale, also Gesellschaftsformen. Also eine Gesellschaft mit Zugang oder ohne Zugang zu Energie sieht ganz anders aus. Energie prägt Geopolitik. Ich glaube, man muss nicht lange erklären, was das heisst. Energie ist der Innovationstreiber auf der Technologieseite. Energie ist ganz ein wichtiger Teil von der Wirtschaft. Also ich bin immer fasziniert gewesen von der riesigen Komplexität, die Energie mit sich bringt. Und ich glaube, es ist ganz ein grosses Privileg, sich mit diesen Fragen irgendwie in Verknüpfung auseinanderzusetzen.
Und ich habe auch irgendwo gelesen, also Sie haben sich nicht einfach zufrieden gegeben, einfach sich nur mit diesen Fragen zu beschäftigen, sondern offensichtlich etwas zu bewegen. Wenn Sie zu Gast waren beim Weltenergierat und hat man Sie wollen abspeisen mit irgendeiner Führung bei der NASA und Sie sind dann vortrabend oder geschaut, dass Sie doch zu den wichtigen Leuten vorkommen. Ist das so die Art, wie Sie vorgehen?
Ich weiss nicht, wie Sie da, woher dass Sie da gehört haben, aber es ist tatsächlich so, ich war bei der Jungdelegation im Weltenergierat und dort effektiv mich als Tourist behandelt, gefühlt und dann mit 2-3 Kollegen von Südafrika, die sich ähnlich übergangen gefühlt haben, haben wir dann beantragt, wir wollen mit dem damaligen Generalsekretär reden und der hat uns effektiv dann zugelassen für eine Diskussion. Wir haben uns dann dort beklagt und das hat, glaube ich, zuerst mal zu einer guten Beziehung geführt, persönlich auch zu dem. Und ich glaube, wir haben dann auch zu einem Umdenken können beitragen, wie wir mit so Programmen so umgehen, wie man den Jungen einen besseren Zugang zu diesen Themen kann vermitteln kann. Das ist eine riesige Chance, wenn man sieht, und ich glaube, das ist ganz ein wichtiges Thema für Weltenergierat. Es ist eine riesige Chance zu sehen, dass was bei uns passiert, ganz andere Bewertungen finden in anderen Regionen und Ländern. Und ich glaube, das ist ganz einmalig, wenn man da in 100 Länder zusammenkommen auf kleinsten Raum und austauschen. Das ist eine riesen Erfahrung. Und ich glaube, diese Erfahrung besser zu vermitteln, muss das Ziel sein vom Weltenergierat.
Und damit sind wir eigentlich beim Thema, nämlich Schweiz und der Rest der Welt. Die Schweiz hat den Atomausstieg beschlossen, Christoph Frey. Was halten Sie davon?
Also, ich muss zuerst mal sagen, das Gleichgewicht, das ich vorhin betont habe, ist uns ganz wichtig, eben die Sozial-, Umwelt- und Energiesicherheitskomponente im Gleichgewicht zu behalten, ist zentral. Und die Schweiz, wir publizieren jedes Jahr ein Ranking. Und die Schweiz ist auf Nummer 2 in unserem jetzt gerade publizierten Ranking. Und das zeigt, wie gut die Schweiz bis anhin geschafft hat, die drei im Gleichgewicht zu halten. Jetzt einfach zu sagen, wir gehen weg vom Atom. Ich glaube, es ist absolut pragmatisch, dass man das gemacht hat. Es ist unverantwortlich, auf ein Luftschloss zu setzen, das nicht realisiert werden kann. Und das Atom war vielleicht das in der Schweiz. Insofern kann man das fast abhaken und sagen, das war rein pragmatisch gewesen. Aber die wichtige Fragestellung ist jetzt, wie geht man mit dieser Energiewende um und was kommt da? Und das ist natürlich die ganze Diskussion jetzt um die Energiestrategie, die da ausgearbeitet wird.
Eben schauen wir vielleicht, weil Sie haben über 90 Mitgliedstaaten hat der Weltenergierat, Sie reisen viel rum. Hat es da Reaktionen gegeben auf den Ausstieg? Also Schweiz, weil Deutschland hat ja in der gleichen Zeit auch so etwas verkündet, aber auf die Schweiz jetzt konkret.
Also vielleicht zuerst das Bild, das Gesamtbild weltweit im Bereich Atom, ist es so, dass natürlich Fukushima schon zu einem Umdenken geführt hat in einem gewissen Mass. Wir haben unseren Bericht veröffentlicht, ein Jahr nach Fukushima, wo eigentlich gesagt hat, erste Bemerkung, von diesen 440 Reaktoren, die existiert haben zum Zeitpunkt von Fukushima, sind die meisten in OECD-Ländern. Von diesen 60, die sich im Bau befunden haben zu dieser Zeit, sind zwei Drittel in drei Ländern, China, Indien und Russland. Das sind also nicht OECD-Länder und weitere sind auch in anderen nicht OECD-Ländern. Also schon dort haben wir gesehen, dass einerseits eine Verschiebung von OECD zu Nicht-OECD stattfindet. Wir haben auch festgestellt, dass nach Fukushima dass die OECD-Länder stärker reagiert haben als Nicht-OECD-Länder. Das ist im letzten Februar, wo wir auch festgestellt haben. Heute müssen wir vielleicht auch dürfen wir dazu sagen, dass selbst in China sind reserviertere Töne seither passiert. In Indien sehen wir eine Blockade. Also die Renaissance vom Atom hat weltweit eine Verlangsamung gesehen. In den USA, weil Shale-Gas einfach billiger ist.
Also Schiefergas.
Schiefergas einfach billiger ist etc. Aus vielen Gründen hat das Atom eine Verlangsamung gesehen. Jetzt der Fall Schweiz und Deutschland, das ist natürlich, also ich muss vielleicht sagen, zuerst Deutschland und dann Schweiz. Der Fall Deutschland wird weltweit sehr stark beachtet. Die Leute wollen sehen, was da passiert. Und ich glaube, die wichtigste Fragestellung dort ist, wird es Deutschland oder auch die Schweiz schaffen, eine Energiewende zu produzieren, die exportierbar ist. Das heisst, wo zahlbar ist, das erste Mal, weil wenn sie nicht zahlbar ist, wird sie nicht exportierbar sein und wo auch Lösungen produziert, die wirklich dementsprechend, wo man sich heute erhofft. Und das ist die grosse Frage. Das ist natürlich das, was der Rest auf der Welt auch wissen will. Wenn das gelingt, dann kann das durchaus einen ganz grossen Effekt haben auf andere Länder auch.
Gut, Sie haben eine Frage gestellt. Wir wollen natürlich die Antwort darauf wissen, möglichst kurz. Schafft man das? Also ich komme jetzt auf die Schweiz zurück. Der Atomausstieg, ist der machbar bis 2035?
Der ist sicher machbar. Es ist immer eine Frage der Kosten. Ich glaube, die Schweiz hat sich mehr Zeit gegeben als Deutschland. Das heisst, für die Schweiz ist es einfacher, das Problem mit dem Problem umzugehen. Ganz wichtig, und das geht häufig ein bisschen vergessen, ganz wichtig, und das ist in Deutschland und der Schweiz zentral, wenn man das Netz nicht bereitstellt, dann gibt es keine Erneuerbare, die das Netz brauchen etc. Und ich glaube, der wichtigste Teil zur Erreichung der Strategie ist die Bereitstellung von einem Netz sehr schnell, weil Erneuerbare sind angewiesen auf Speicher, die wir zum Teil haben, und Netz, die austauschen erlauben. Das ist ganz der Wichtige. Und ich glaube, wenn es das gelingt, dann habe ich keine Bedenken, dass die Schweiz das schafft.
Und dass wir das auch zahlen können, dass das zum auf ein Standbein oder zahlbare Energie auch für die, die nicht so viel Geld haben.
Das ist, die Energie wird sich verteuern. Das ist, glaube ich, in allen Szenarien, die vorgestellt worden sind, da am Stromkongress vom Bund, wird sich die Energie verteuern. Und ich glaube, dort dürfen wir sich einfach nichts vorhaben. Die Energie ist am sich verteuern weltweit. Vielleicht mit eben Ausnahme von einem Shale-Gas, Amerika etc. Aber die Energie, der Trend geht nach oben, einfach weil die Ressourcen knapper werden und zum Teil die Technologie viel komplexer muss sein heute, wenn es zum Beispiel um Öl im sehr tiefen Wasser geht oder wenn es um diese Technologie geht. Einfach der Trend allgemein im Energiebereich ist, Preis geht nach oben.
Und das jetzt trotzdem, weil ich denke, gerade jetzt das Schiefergas wird jetzt ja gross gehandelt. Ja, die USA könnten vielleicht billig Strom produzieren und wir zahlen dann viel für den Strom. Was ist denn mit der Wirtschaft? Ist die konkurrenzfähig unter solchen Bedingungen zum Beispiel?
Also ich glaube, zuerst einmal USA, Shale-Gas, können sie das alles im Land selber brauchen. Man muss sagen, Shale-Gas hat die USA total verändert. Die USA redet heute natürlich von Autonomie. Die USA hat das erste Mal in der Geschichte mehr Gas als Kohle im Strommix. Dafür hat sie die billige Kohle nach Europa exportiert. Und Europa hat mehr CO2 als geplant und die USA weniger CO2. Also und die Frage ist in den USA, eine der wichtigsten Fragen, dümmer Shale-Gas einfach lokal behalten und tiefen billigen Strom produzieren, oder soll das Gas oder die Energie, die da produziert, auch international gebraucht werden? Und also ich habe den Verdacht, dass da der Druck dort so gross wird sein, dass das auch exportiert wird. Und es gibt auch eine Logik, die sagt natürlich, dass der Ölpreis ist sowieso global ist. Was auch immer die USA macht, sie wird immer einem globalen Ölpreis ausgesetzt sein. Das heisst eigentlich, die Logik dort zu sagen, wir behalten das lokal, die geht nicht wirklich auf. Das heisst, früher oder später wird das Shale-Gas international zu einer Vergünstigung führen. Was aber nicht heisst, dass die USA nicht einen riesen Gewinn aus dieser eigenen Ressource wird gewinnen.
Wenn ich das jetzt so höre, wir reden von Gas, da kommt Gott irgendwie Alarm. Glocke, CO2, wo das auch produziert, fossile Energien. Und manchmal denke ich schon als Kind, habe ich Versprechen gehört, jetzt kommt die grosse Energiewende im Sinn von technologisch ist dann saubere Energie möglich, eine, wo man nicht dafür muss Krieg führen, wo es in Übermass gibt und wo zahlbar ist. Und irgendwann denkt es mir, wir reden jetzt wieder von Gas. Es gibt Länder, China, zum Beispiel, die USA aber auch. Kohle wird gebraucht, Deutschland redet von Kohle. Und wir reden sogar von einer neuen Generation von Atomkraftwerken, die doch auch schon eine ältere Technologie ist. Und auch die Schweiz hilft bei der Forschung mitzuschauen. Vielleicht gibt es doch Mini-Reaktoren. Also irgendwie kennen wir doch nicht vom Fleck, denkt es mir manchmal.
Also ich glaube, Anekdote da wäre, ich habe kürzlich ein Programm von uns angeschaut, von den 40er Jahren, wo wir einen Kongress in den 40er Jahren gehabt haben und dann gefunden haben, wir könnten eigentlich fast das gleiche Programm brauchen für unseren nächsten Kongress in Daegu, den Herbst. Weil viele von den Fragestellungen sind so ähnlich. Wie viel Staat braucht es, wie viel Markt braucht es, eben wie viel Kohle, wie viel Gas, wie viel, sind wirklich die gleichen Fragestellungen und das vor über 50 Jahren. Und auf der anderen Seite muss man ganz klar sagen, es sind riesige Durchbrüche passiert seither.
Also, alternative Energie?
Solarbereich. Wenn man schaut, wie viel das heute kostet, wenn es eben vor 2007 Solarzellen $4,8 pro Watt gekostet hat und heute ist es 0,6, dann ist das ein wahnsinniger Unterschied in der kürzesten Zeit. Wenn eben Shale-Gas 2007 hat niemand von Schiffergas geredet. Niemand. Das Shale-Gas, Schiffergas ist das Gleiche. Im 2007 hat niemand von Schiffergas geredet. Und heute hat es absolut die Kehrtwende gebracht in Nordamerika. Das war ein wahnsinniger Durchbruch gewesen. Ich glaube, der Ort, wo man sich Durchbrüche wünschen würde, wo sie nicht passieren oder viel langsamer passieren, ich möchte eigentlich zwei erwähnen. Da. Wenn es gelingen würde, elektrische Speicher ganz radikal zu vergünstigen, das wäre ein riesiger Durchbruch. Ich komme gerade darauf, warum. Tatsache ist, dass wir dort 7 Jahre gebraucht haben, um den Preis zu halbieren. Was eben im Vergleich zu Solarzellen, die zu einem Sechstel der Kosten in 4 Jahren geführt hat, ist ein ganz anderer Zeithorizont. Ein Durchbruch im Speicher würde zu einer Förderung von erneuerbaren Energien führen. Es würde dazu führen, dass Elektromobilität plötzlich könnte viel günstiger werden etc. Also das ist der eine Durchbruchbereich, wo es zu langsam geht. Der andere, wo es zu langsam geht, wenn man vom Carbon Capture and Sequestration, also vom CO2-Speicherung redet, oder? Stellt man sich mal vor, warum wollen wir keine fossile Energie? Wir wollen keine fossile Energie, weil wir einerseits Angst haben vor der Beschränktheit von Ressourcen und andererseits Angst haben vom CO2. Wenn die Beschränktheit von der Ressourcen, heute haben wir viel mehr Ressourcen, als wir gemeint haben, also ein Mehrfaches von der Ressourcen. Das heisst, das Thema ist ein bisschen relativiert, aber das CO2 ist noch nicht gelöst. Aber wenn jetzt plötzlich es gelingen würde, das CO2 zu brauchen, um Plastik zu produzieren oder um irgendwelche Autobahnen zu konstruieren, was auch immer das ist. Und das CO2 in Wert bekommen, das würde das Ganze grundsätzlich verändern. Und in diesen beiden Bereichen, glaube ich, haben wir keinen Durchbruch gesehen oder sehen wir leider sehr langsam nur Fortschritt.
Ich höre jetzt den Leuten, es gibt aufmerksame Hörer und Hörerinnen, die uns immer schreiben auf Tagesgespräche über Energie oder Nachhaltigkeit und die sagen, ja, der Herr Frey sagt endlose Ressourcen oder Speicher, aber eigentlich im Grunde genommen sagt er einfach weiter wursteln wie bisher und so viel Energie brauchen wie bisher und dort gibt es auch keinen Durchbruch, kein Umdenken.
Autsch. Das ist natürlich nicht die Meinung. Also wir sagen ganz klar, global braucht es eine Transformation. Die drei grossen Themen, und das ist wieder das Trilemma. Wir stehen für das Energietrilemma. Wenn man das weltweit kurz formuliert, was sind die drei grössten Probleme? Wir haben einerseits die Erwartung von einer Verdoppelung von der Nachfrage von Energie bis 2050.
Also eine Verdoppelung von dem, was wir heute brauchen, bis 2050.
Das hauptsächlich getrieben aus Entwicklungsländern und Schwellenländern, die heute praktisch nichts brauchen. Aber die sagen, wir brauchen auch mindestens eine 2000-Watt-Gesellschaft. Die sind weit weg von einer 2000-Watt-Gesellschaft, aber bestehen auf ihr Recht, das auch zu zahlen. Das Zweite ist, dass wir immer noch 1,3 Milliarden Leute haben, ohne Zugang zu irgendwelcher Strom oder anderer kommerzieller Energie. Und die wollen auch Zugang. Und das Dritte ist, wir müssen in der gleichen Zeit, also in dem 2050-Horizont, müssen wir CO2-Emissionen auf 50% runterbringen. Und ich glaube, wenn man diese drei Sachen zusammenbringt, das sehen wir als den Kernauftrag vom Weg, da eben dazu beizutragen, vom Weltenergierat dazu beizutragen, dass das Umdenken stattfindet. Das ist ein riesen Umdenken, das da muss gehen. Und ich glaube, man kann es einfach sagen, ohne einen CO2-Preis, der sehr schnell passieren muss, kommen wir nicht ans Ziel. Ohne eine Teilnahme von Entscheidungsträgern auf allen Ebenen, sei das Regierung, sei das also eine Regierung, die sich eben dem Umdenken widmet, sei das eine Firma, die sich nicht auf kurzfristige, sondern auf längerfristige Investitionen konzentrieren will, oder sei das ein Bürgermeister, der sagt, meine Stadt soll Fußgänger statt Autofahrer fördern. All die Themen gehören zusammen und die tun wir als solche bearbeiten.
Christoph Frey, vielleicht zum Schluss noch. In dem Innen und in diesen Problemlösungen innen sieht sich die Schweiz doch immer sehr gerne als kleines, aber leuchtendes Vorbild. Atomausstieg ist jetzt mal, oder es gibt eine Energiestrategie vom Bundesrat. Können wir das werden?
Also ich glaube, zuerst einmal die zwei Punkte, ich glaube, das Vorbild muss ja schlussendlich irgendetwas auslösen, sonst nützt es nichts. Und etwas, was mich beeindruckt hat in den letzten 3,5 Jahren, als ich für den Weltenergierat arbeiten durfte, ich war fast 60 Länder und bin immer wieder erstaunt, an wie vielen Orten ich das Label Schweiz antreffe. Sei das in einem Schaufenster irgendwann, sei das eine Fahne, die weht irgendwann, sei das... Also die Schweizer Präsenz, also das Label, ist wahnsinnig präsent. Jetzt, wenn es das gelingt, und ich habe vorhin das Wort exportierbare Energiewende, wenn es das gelingt, die Energiewende so zu gestalten, dass sie wirklich kostenfreundlich die Themen angeht, das Trilemma angeht und gewissermaßen löst, ich glaube, dann kann das etwas auslösen, wo wir alle wollen, träumen davon. Ich glaube, dann kann das absolut eine riesige Chance sein für die Schweizer Exportwirtschaft, aber es kann absolut auch ein Katalysator sein in der globalen Energiewende, die wir brauchen.
Christoph Frey, herzlichen Dank für das Gespräch.
Dankeschön.
Der Christoph Frey ist Generalsekretär vom Weltenergierat, wo sie jetzt in London hat. Die Frage gestellt, unter anderem zu den Herausforderungen der Schweizer Energiestrategie, hat Susanne Brunner.
Eine Sendung von Radio SRF. Mehr Informationen und Podcasts auf srf.ch/news.